Papst Benedikt XVI. Hat den Heiligen Geist als Hauptakteur der Heilsgeschichte genannt. Alle, die sich nach lebendigerer Gotteserfahrung sehnen, sind auf Gottes Heiligen Geist verwiesen. Er ist die Seele der Kirche, wie schon der heilige Augustinus formuliert hat. Wer sich ernsthaft auf Gottes Heiligen Geist einlässt und ihn aktiv einbezieht in sein alltägliches Leben, wird ganz neue Erfahrungen machen und den Glauben und die Kraft neu verstehen lernen. So wie der Apostel Paulus im Römerbrief, 2. Kapitel, 4. Vers schreibt: Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? So einige Beispiele im Alten Testament, wie Levi, Zachäus, die Ehebrecherin, die Samariterin. Umkehr und Bekehrung ist nicht nur in der Fastenzeit ein Thema, sondern das ganze Jahr hindurch. Und so lautet unsere heutige Sendung mit dem werten Weihbischof Marian Eleganti, Metanoia, Umkehr in Griechisch genannt, mit dem Heiligen Geist. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Eingangs möchte ich unseren Referenten, Weihbischof Marian Eleganti, vorstellen. Marian Eleganti wurde am 7. April 1955 in Uznach im Bistum St. Gallen geboren. Nach der Gymnasialzeit in Einsiedeln studierte er mit längeren Unterbrechungen Philosophie und Theologie in Rom und Salzburg, wo ihm 2003 der Doktortitel verliehen wurde. Von 1978 bis 1990 war er Mitglied der von Josef Seidnitzer gegründeten Laiengemeinschaft, die erst später unter dem Namen Familien Marienskirchlich anerkannt wurde. 1990 trat er ins Noviziat der Missionsbenediktiner der Abtei St. Ottmarsberg in Uznach ein. Am 23. Juni 1995 weihte ihn Bischof Ivo Führer zum Priester. 1999 wurde Marian Eleganti zweiter Abt der jungen Abtei. Am 7. Dezember 2009 wurde er von Papst Benedikt XVI. Zum Weihbischof des Bistums Chur ernannt. Die Bischofsweihe empfing er am 31. Januar 2010 in Chur. Zunächst als Bischofsvikar mit besonderer regionaler Verantwortung für Zürich und Glarus eingesetzt, dann von 2011 bis 2014 als Regens des Priesterseminars St. Luzi in Chur und Bischofsvikar für die philosophisch-theologische Ausbildung und für die Ordensleute. Von 2010 bis 2018 war Bischof Marian Jugendbischof. Er ist Titularbischof von Lamdia. Die Emeritierung als Weihbischof von Chur erfolgte am 8. Februar 2021. Nun begrüße ich Weihbischof Marian Eleganti bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf die Gedanken zum Thema Metanoia mit dem Heiligen Geist.
Ja, guten Morgen.
Weihbischof Marian, im 14. Jahrhundert fragte ein Mystiker Johannes Tauler Ordensleute, warum seid ihr noch nicht heilig? Diese Frage ist heute noch mehr berechtigt, weil das Konzil klar sagt, dass jeder Getaufte zur Heiligkeit berufen ist. Also warum sind wir noch nicht heilig? Die Antwort des Mystikers lautete, weil ihr noch nicht umgekehrt seid. Wieso ist die Umkehr, Metanoia, bei der Erlangung der Heiligkeit so wichtig? Und wie kann uns der Heilige Geist bei der Umkehr helfen?
Ja, zunächst würde ich einmal dazu sagen, es ist natürlich schwierig, zu wissen, ob man heilig ist oder nicht, oder in welchem Maß wir schon heilig sind oder eben noch nicht heilig sind. Ich glaube, alle Menschen, vor allem jene, die Gott suchen, gläubig sind, mit den Sakramenten leben und täglich einen spirituellen Kampf kämpfen, dass die auch wirklich heilig sind in vielen Bereichen und dass sie die Gnade in sich haben. Und da, wo der Mensch die Gnade in sich hat und wo er Gott liebt, dort ist er auch heilig. Und insofern ist eben Heiligsein vielleicht auch eine Mischform von Gnade und Schwachheit. Der heilige Paulus war heilig, wir nennen ihn heilig und er war auch heilig, aber er hat auch unter Schwachheiten gelitten, wenn Jesus ihm sagt, meine Gnade genügt dir. Und er sagt, okay, dann, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark durch die Gnade. Das heißt, Heiligkeit können wir uns nicht so vorstellen, dass wir keine Schwächen mehr haben oder dass wir nicht mehr fallen oder dass wir nicht mehr sündigen, total ohne Sünde leben. Das gelingt wohl den wenigsten Menschen. Die kleine heilige Theresia hat von sich gesagt, dass sie Gott nie etwas verweigert hat und sicher hat sie auch keine schweren Sünden auf sich geladen, würde man schon sich getrauen zu behaupten. Aber trotzdem, wir sind ja nicht Richter in eigener Sache und wir können nicht beurteilen, wo wir heilig sind und wo wir vielleicht die Gnade verscherzt haben durch Nachlässigkeit oder mangelnde Selbstüberwindung oder dass wir eben an eigenen Vorstellungen, Metanoia heißt ja eben umdenken. Und es heißt dann vor allem, sich der Weisheit Gottes anpassen, auch mit dem eigenen Denken und Wollen, mit den eigenen Vorstellungen, die wir vielleicht von uns selber oder auch von unserem Leben haben, dass wir da uns von Gott führen lassen und umkehren. Heißt immer, sich in allen Dingen auf Gott ausrichten. Das bedeutet ja oft eine Abkehr von Dingen, die uns vielleicht zu Gott hindern oder an denen wir hängen oder so eine Art Parkett, auf dem wir gerne schwach werden, dass wir uns nicht mehr auf dieses Parkett begeben und halt durch solche kleinen Schritte versuchen, uns von allem abzuwenden, was nicht ganz auf Gott ausgerichtet ist, in unserem Wesen und in unserem Leben. Und dann, wie Tauler sagt, eine völlige Hinkehr zu Gott mit all unseren Kräften, mit dem Denken, Fühlen, Wollen und mit den reinen Absichten. Und dann sehen wir doch Gefäße, die nach oben hin zum Himmel offen sind. Und das ist dann auch eben Heiligkeit, diese Offenheit für Gott, dass Gott einströmen kann in unser Herz und in uns Wohnung nimmt und wie Johannes von Kreuz sagt, dann in uns lebt wie in einem Haus, das ihm gehört, wo er auch alles anordnen kann. Nicht wie in einem Haus, wo er nur geduldet ist oder in eine Nische verbannt wird, in irgendein Nebenzimmer. Und dort fristet er auch sein Dasein. Das heißt, Gott kommt schon noch vor in meinem Leben, aber er hat eher eine Nischenexistenz. Und nur in bestimmten Momenten gehe ich einmal in jenes Zimmer und suche ihn heim, statt dass er wirklich ganz in seinem Haus ist und im Zentrum steht und auch mit seiner Güte, Weisheit und Liebe mein Leben ordnen kann nach seinem Wohlgefallen. Und das wäre dann für mich eben auch Heiligkeit. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Mit dieser Botschaft hat Jesus seine Missionstätigkeit begonnen Und der Geist ist es, der jeden dazu drängt, in sich zu gehen und zu merken, dass er zum Haus des Vaters zurückkehren muss. Jetzt hat ja Jesus zu Nikodemus in einem nächtlichen Gespräch vom Geist erfüllten Menschen gesprochen. Er sagt, wir müssen neu geboren werden aus dem Wasser, das ist gemeint die Taufe, und aus dem Geist, aus dem Heiligen Geist. Und dann sei es mit einem geisterfüllten Menschen wie mit dem Wind. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er dich trägt. Und so sei es mit dem geisterfüllten Menschen. Und für mich heißt eben dieses Umdenken sehr häufig auch, mich vom Geist Gottes führen zu lassen, mit einer Art Flexibilität der Ideen, des Willens, der Vorstellungen und der Gedanken, weil Gottes Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere. Das bedeutet, wir müssen uns der Art und Weise anpassen in unserem Denken und Wollen, wie Gott uns führt. Es geht nicht unbedingt nach unserer Vorstellung. Und wenn wir da manchmal dann an unseren eigenen Ideen oder Bildern hartnäckig festhalten, dann sind wir eben sperrig und widerständig dem Wehen des Geistes gegenüber. Und wir bleiben dann manchmal ganz verhaftet in unserem eigenen, auf Englisch sagt man Mindset. Ein Mindset. Mind ist der menschliche Geist und ein Setting ist halt so, wie das konstruiert ist oder wie ich es mir zurechtgelegt oder definiert habe oder wie ich geworden bin durch Erziehung, durch Kultur, durch religiöse Beeinflussung und so weiter, haben wir ein bestimmtes Mindset. Wenn man hinausschaut in die Welt, ja, dann erschrickt man häufig, also mir geht es so, was eigentlich im Menschen alles sein kann, in seinem Denken und Handeln, wie Menschen manchmal auch zum Beispiel schreckliche Gewalttaten vollbringen, in einen Supermarkt eindringen. Neulich habe ich ein Video gesehen mit einer Axt und einfach mutwillig unschuldige fremde Menschen niederschlägt. Was hat dieser Mensch für ein Mindset? Wie krank ist da der Geist? Und da kann man natürlich auch sagen, da sind auch die Einflüsse des Dämonischen, des Bösen da, die auch unser Mindset bestimmen können, im Unterschied zum Heiligen Geist, der ja auch uns erleuchtet und uns innerlich antreibt, motiviert und uns innerlich Trost, Klarheit, Einsicht, Frieden, Freude, Kraft vermittelt. Das sind ja Anzeichen seiner Gegenwart in uns, die Wirkungen, die Früchte des Geistes. Aber es ist schon so in unserem Alltag, ja, wir beten, dein Wille geschehe. Und dann müssen wir natürlich den Willen Gottes, auch die Vorsehung Gottes bejahen, so wie dann der Tag kommt und was der Tag bringt. Und da braucht es schon eine gewisse Fügsamkeit des Geistes, eine Nachgiebigkeit, dass ich mich dann dem größeren Willen Gottes anpasse. Wenn etwas kommt oder geschieht, was ich mir nicht vorgestellt oder gewünscht habe, dass ich dann trotzdem ruhig bleibe, mich Gott ausliefere, an die Vorsehung Gottes glaube, das Vertrauen lebe und eigenes eigene Pläne eben dahin gebe. Ich vergleiche es immer mit einem Surfer. Die Surfer, die liegen oft auf dem Bauch auf ihrem Brett und paddeln so ein bisschen hilflos hinaus auf den Ozean. Aber der Ozean bringt ihnen dann die Welle, wo sie sich aufrichten, auf das Brett stehen und dann sich von dieser Welle davontragen lassen. Ist für mich auch ein Bild des geisterfüllten Menschen. Die Vorsehung bringt mir die Welle und ich muss dann im Vertrauen auf Gott mich aufrichten, auf dem Fest, auf dem Brett stehen. Und da braucht es auch eine gewisse Beweglichkeit auf dem Brett. Ich kann da nicht einfach starrköpfig drauf stehen, sondern ich muss mich dem Rhythmus und der Dynamik der Welle, des Ozeans, der Vorsehung Gottes anpassen und mich tragen lassen. Da hatte ich neulich einen Unfall, das war ganz unvorhergesehen. Ich bin da die Treppe hinuntergestürzt und alles ist anders. Von einer Sekunde auf die andere nimmt das Leben eine Wendung und es kommt alles ganz anders als geplant. Und da muss ich mich eben dieser Ozeanwelle ausliefern und schauen, wohin sie mich trägt und im Vertrauen bleiben. Und das hat für mich eben viel damit zu tun, mit diesem geisterfüllten Leben, sich vom Geist Gottes führen lassen. Unsere Heiligkeit wird nicht nach unseren Vorstellungen aufgebaut. Deshalb ist es gefährlich, ein bisschen. Es war natürlich auch ein Stilmittel in der Predigt, ein parenetischer Stil. Also man motiviert die Hörerinnen, das waren ja meistens beim Tauler auch sehr fromme, strebsame Seelen, Ordensfrauen, und wo er also sagt, warum seid ihr noch nicht heilig? Ja, da, unter ihnen waren vielleicht einige schon sehr heilig und von diesen Zuhörerinnen. Oder andere waren vielleicht ein bisschen nachlässig oder durchschnittlich. Und die nehmen dann so ein Wort als Motivationsschub auf. Aber es ist schwierig zu beurteilen oder zu sagen, ja, dieser Mensch ist da noch zu wenig heilig. Wir sehen nicht in die Tiefe hinein, wie er kämpft, wie er vor Gott steht, wie er vertraut, in welcher Form er die Demut lebt, auf welche Weise geistige Früchte hervorbringt, ohne dass er um sie weiß und so weiter. Es wäre sehr interessant, bei den Heiligen zu sehen, wie sie innerlich waren und vor Gott standen. Das sieht man ja von außen nicht. Man sieht schon die Tugenden an ihnen oder vielleicht auch den Zustrom der Menschen, zum Beispiel beim Pater Pio, und dass er sehr erleuchtet gehandelt hat im Beichtstuhl und wie er die Heilige Messe gefeiert hat. Das sieht man aber, ja, wo er wirklich schwach war vor Gott. Die Heiligen sagen ja immer auch, sie seien Sünder. Und sie fühlten sich auch wirklich sündig. Und wo haben sie diese Sünde an sich gesehen oder erlebt? Das waren ja sicher Momente, wo ich sagen würde, ja, da waren sie echt schwach. Da hatten sie auch ihre Charakterschwächen und ihre Grenzen. Und sie selber haben das schon gemerkt, wie sie da innerlich sind. Und die hatten eine tiefe Selbsterkenntnis und vielleicht auch eine gewisse Illusionslosigkeit, was ihre Schwachheit und Erlösungsbedürftigkeit betrifft. Und dann kommt die Gnade dazu, aber beides ist eben sehr nahe beisammen. Ich habe immer das Gefühl, ja, die Gnade und die Schwäche, die Möglichkeit, von einem Augenblick auf den anderen in eine sündhafte Handlung zu fallen oder Regung, die ist so kurz, die ist so hauchdünn. Man kann von einem Augenblick auf den anderen versucht werden, wieder schwach sein, nachgiebig sein und so weiter. Da bin ich irgendwie auch ein bisschen illusionslos, wie nahe das beisammen ist. Also der heilige Seraphim von Sarov sagt ja, man soll daran denken, wenn du stehst, dann sieh zu, dass du nicht fällst, aber überschätze dich nicht in deiner Tugend oder in deiner Kraft. Und da waren die Heiligen, glaube ich, christliche Realisten, die sich selber sehr gut kannten. Und jeder Mensch, der geboren wird, wird mit der Erbsünde geboren und mit dieser menschlichen Kondition. Das heißt, er ist schwach. Ich glaube, es gibt keine starken Menschen. Wenn man im Beichtstuhl sitzt und die Beichten hört, dann sieht man, dass alle Menschen mit den gleichen Tendenzen kämpfen und dass man selber als Beichtvater genau gleich ist wie die Beichtkinder. Keine Spur besser und überlegener. Und da meinen oft die Menschen, ja, neulich habe ich mich angestellt in einer Reihe von Beichtkindern, die auf die Beichte warteten vor dem Beichtstuhl. Ich war da auch eingereiht. Neben mir stand eine ältere Frau und die sagte mir dann ganz ernsthaft, hat dein Bischof auch Sünden? Also, ja, ich habe auch Sünden zu beichten. Also, das wäre ja wirklich ganz sonderbar und erstaunlich, wenn wir Priester nicht auch Sünder wären. Aber wir streben natürlich alle miteinander danach, uns von unseren Fehlern zu bessern, mit mehr oder weniger Erfolg. Es gibt da wirklich Dinge, die, glaube ich, so tief im Charakter sind, das gelingt uns vielleicht nicht, bis zum Tod nicht, dass wir da anders werden. Wir bleiben vielleicht bis zum Tod in diesen Bereichen einfach angeschlagen und schwach. Und da sagen, glaube ich, die Wüstenväter, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, ja, der Herr wird mich dann vielleicht nicht als Sieger antreffen, aber wenigstens als Kämpfenden. Also wir kämpfen den guten Kampf bis zuletzt, aber es ist nicht gesagt, ob wir in allem auch den Sieg davon tragen werden über uns. Und paradoxerweise könnte das schon auch ein Aspekt von Heiligkeit sein, weil wir dadurch in einer Art Demut bleiben vor Gott und vor den Mitmenschen. Auch in einer Form von Geduld, Barmherzigkeit, Verständnis, Langmut, Großmut, Vergebungsbereitschaft, Hilfsbereitschaft, dass wir uns nicht über andere Menschen erheben, uns nicht besser fühlen, sondern Ehrfurcht haben, auch vor dem Mitmenschen und vielleicht auch vor seinem guten Kampf. Und diese Demut ist vielleicht in den Augen Gottes wirkliche Heiligkeit, während wir selbst uns als wirkliche Sünder erleben und nicht als Heilige. Und es gibt ja dieses sehr schöne Wort bei der heiligen Mechthild von Hackeborn, wo der Heilige Geist redet, dass seine Fluten von Natur aus zu Tal fließen. Also wenn man in die Landschaft schaut, dann sind die hohen Berge sagen wir, die weißen Berner Alpen natürlich sehr eindrücklich und majestätisch, aber da oben wächst ja doch kein grünes Kraut, währenddem die Täler sehr grün und sehr fruchtbar sind. Das heißt, in dem Bild, die hohen, stolzen Gipfel können sich nicht bekleiden mit der Fruchtbarkeit des Heiligen Geistes, weil seine Fluten von Natur zu Tal fließen. Das heißt, das demütige und niedrige Herz aufsuchen. Und da können unsere Schwächen und Fehler auf eine paradoxe Weise sehr wohl wieder fruchtbar werden. Wir haben ja das auch in der Natur, dass der Mist irgendwie unansehnlich, übelriechend ist und doch macht er die Erde fruchtbar. Also er hat doch irgendwo eine ganz unerwartete Wirkung. Und so können unsere Fehler und Schwächen, wenn sie sich in Demut verwandeln, auch wieder ganz schöne Früchte der Tugenden hervorbringen, zum Beispiel Gottvertrauen, Demut, Glaube, Hoffnung, Geduld, Barmherzigkeit und, und. Dann könnte man sagen, ja, auf meinem Mist wächst auch etwas Gutes. Und das sind halt Zusammenhänge, die man nicht aus dem Blick verlieren darf, wenn wir von Heiligkeit reden. Weil Heiligkeit bedeutet eben nicht einfach so ein Perfektionismus an Tugenden, eine Vollkommenheit an Tugenden, dass wir engelgleiche Wesen sind. Werden wir vielleicht in diesem Leben nie sein, sondern erst in der kommenden Welt. Aber wir müssen geisterfüllte Menschen sein, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Und da heißt es eben auch, unsere Vorstellungen verlieren, die wir auch über uns selber gemacht haben. Wir haben ja auch ein gewisses Vollkommenheitsideal. Wir möchten so und so sein. Wir haben da auch Bilder in uns, wie wir sein möchten, nach was wir streben. Manchmal haben wir da vielleicht eine eingebildete Wirklichkeit, dass wir gar nicht so sind, wie wir es uns einbilden. Also Petrus war nicht so stark, wie er geglaubt hat. Nach seinem Sündenfall, in seiner Reue, erkennt er erst, wer er ist. Und wir können da manchmal auch so einen Perfektionismus in uns haben, eine Vollkommenheitsvorstellung, die überzogen ist, sodass wir dann uns einbilden, jemand zu sein, der wir gar nicht sind oder noch nicht sind. Und da heißt eben, um an den Anfang dieser Sendung zurückzukommen, Metanoia, umdenken, heißt eben auch die eigenen Vorstellungen loslassen, die wir uns über uns selber machen. Paulus sagt sogar, ja, ich bin mir zwar keiner Sünde jetzt bewusst, aber ich bin dadurch nicht gerechtfertigt, aber ich beurteile auch nicht mehr mich selber. Ich kann mich auch gar nicht so richtig beurteilen, wer ich vor Gott bin. Das weiß nur Gott allein, wer ich bin. Aber bitten wir einfach um die rechte Einsicht und um die richtige Demut. Eigene Vorstellungen loszulassen ist nicht so leicht. Gott hat oft auch vielleicht ganz andere Schwerpunkte oder Prioritäten als wir, wenn wir nach Heiligkeit streben. Dann legen wir den Akzent auf dieses oder jenes, aber vor Gott ist vielleicht das Vertrauen viel wichtiger, als dass ich jetzt meinen Zorn im Griff hätte, zum Beispiel, oder? Auch da sind Gottes Wege nicht unsere Wege, wie er uns heiligt. Da wir also nicht wissen, wie Gott uns heiligt, gilt es immer wieder neu, auf die inneren Eingebungen des Heiligen Geistes in der konkreten Situation zu achten. Dass uns etwas befremdet oder herausfordert, anruft, das sollte uns auch dann hellhörig machen und aufmerken lassen. Vielleicht steht jetzt wirklich etwas Wichtiges auf dem Spiel, weil mich das so provoziert. Provoziert heißt auch herausruft aus mir selber und mich herausfordert. Und das kann durchaus durch unerwartete und unabsehbare Momente kann das kommen. Und auch durch Unausweichlichkeiten, da kommt jetzt einfach niemand dran vorbei. Ich komme da nicht dran vorbei. Und das heißt, es ist wirklich jetzt da auch ein Anruf Gottes drinnen, die Situation anzunehmen und auf Gott zu schauen. Gott allein kennt den Weg eines jeden und die Heiligkeit sieht bei jedem Menschen anders aus. Deshalb können wir uns ja auch nicht kopieren. Wir müssen zwar alle umdenken und umkehren, jeder auf seine Weise. Und jeder lässt ganz andere Dinge dabei los oder hängt an anderen Dingen, ist ganz anders gebaut auch. Und muss deshalb die Heiligkeit auch auf seine Weise leben. Was dem einen sehr leicht fällt, kann dem anderen sehr schwer fallen. Was für den einen gut ist, kann für den anderen falsch sein und so weiter. Deshalb, das Vergleichen führt da nicht weiter. Und im Vergleichen kommen wir sehr oft von der eigentlichen Wahrheit weg, sondern wir sollten bei uns selber bleiben, in unserer Ausrichtung auf Gott und halt erkennen, was mir zum Heil dient. Und Jesus gibt ja da einen ganz guten Indikator und eine ganz gute Lebensregel. Wer sich festhält, wer sein Leben festhält, wird es verlieren, wer es aber hingibt, wird es gewinnen. Und das spürt man dann schon in konkreten Momenten. Zum Beispiel der reiche Jüngling, der spürte ja schon, dass er jetzt an seinem Reichtum festhält, an seinem Leben, statt dass er es hingibt. Und dadurch verliert er eben eigentlich. Und das macht ihn auch traurig, spontan. Also das sind schon Schlüsselmomente, die im Alltag plötzlich da sind, wo ich merke, ja, jetzt muss ich mich hingeben oder loslassen, auf mich verzichten, auf meine Vorstellung, manchmal auf meinen Geschmack, auf meine Art und Weise. Ich muss da jetzt selbstlos sein und mich selber vergessen, über mich selber hinweggehen, ein Auge zudrücken, vergeben, Geduld üben und so weiter. Das sind die Momente, wo wir dann heilig werden, denke ich. Wirklich real existierend heilig werden. Und Gott verlangt eben vielleicht von mir etwas, was er von einem anderen gar nicht will. Deshalb hilft es auch nicht, da mich herauszuwinden oder herauszureden, sondern ich muss das ergreifen, was mir einleuchtet und wovon ich im tiefsten spüre, da ist jetzt die Chance der größeren Liebe oder da liegt jetzt ein Schritt vor mir, den ich tun kann in die größere Liebe. Vielleicht machen wir da mal eine Musikpause.
Umkehr, Metanoia mit dem Heiligen Geist war auch ein Thema von Gustav Mahlers Leben. Wir hörten einen Auszug aus der bekannten 5. Symphonie. Gustav Mahler wurde jüdisch erzogen und später ließ er sich katholisch taufen. Weihbischof Marian Eleganti betrachtet mit uns die Umkehr, Metanoia mit dem Heiligen Geist. Weihbischof Marian Eleganti, es ist immer eine Herausforderung bezüglich der Unterscheidung der Geister. Man hat ein eigenes Konzept im Kopf und so sollte es gehen. Und dann sollte man sich wieder leiten lassen vom Heiligen Geist. Was wäre empfehlenswert? Wie soll ich mich verhalten, dass der Heilige Geist wirken kann in meinem Leben?
Ja. Da gibt es natürlich kein Patentrezept. Gott gibt jedem Menschen die Anregungen, die zu seiner Heiligung notwendig sind. Wir haben es immer mit Gott zu tun, nicht mit unserer Umwelt. Also man muss sicher auch ein bisschen durch die Dinge hindurch sehen und sich bewusst bleiben, ich stehe vor Gott mit allem, was ich tue. Und alles, was Menschen mir antun und was ich Menschen antue, ich stehe immer vor Gott. Und in diesem Blick vor Gott muss ich meine Dinge ordnen, entscheiden und muss ich mein Verhalten bestimmen. Das meint, glaube ich, Paulus, wenn er sagt, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind dann eben auch die wahren Kinder Gottes. Also für mich ist natürlich das Gebet wahrscheinlich das Um und Auf und das beste anzuempfehlende Mittel, das mich öffnet für den Heiligen Geist. Ich muss beten, und zwar aufrichtig beten. Es kommt nicht so darauf an, wie, auf welche Weise ich bete, aber dass ich immer mit Gott im Gespräch bin, dass ich immer vor Gott stehe, dass ich Gott immer suche in jeder Lage, dass ich mich immer wieder auf ihn ausrichte, dass ich mich von ihm gar nicht abwende, innerlich auch nicht. Das wäre ja dann auch die Sünde, wenn man sich innerlich so bewusst abwendet und sich etwas hingibt oder zuwendet, was nicht Gott ist oder nicht auf Gott ausgerichtet ist oder was Gott beleidigen könnte, was nicht in der Wahrheit ist und so weiter, nicht in der Liebe. Und dann kommt ja auch immer so eine Kälte über die Seele. Das Dämonische ist kalt, der Heilige Geist ist warm. Der Heilige Geist bringt immer eine gewisse Wärme, Güte, Geduld, Sanftmut, Demut, Zuversicht, Frieden, Freude oder mindestens Kraft in der Not oder Kühlung in der Hitze. Er bringt einfach immer Trost mit sich, während der Dämon lässt das Herz erkalten, sowohl Gott gegenüber wie den Mitmenschen gegenüber. Er lässt das Herz erstarren und sich verhärten. Und es geht dann auch in depressive Zustände hinein bis zur Verzweiflung. Und gerade da, das ist wichtig, auch für die Heiligkeit, sagt der heilige Benedikt, eines der guten Werkzeuge der geistlichen Kunst besteht darin, an Gottes Barmherzigkeit nie zu verzweifeln. Also diese Barmherzigkeit Gottes ist unausschöpflich und keine Schwäche und Sünde kann sie an den Limit bringen, sodass ich verzweifeln müsste. Also ich darf immer wieder auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen, auch wenn ich auf meinem Weg falle und ehrlich nach Heiligkeit strebe, aber doch immer wieder auch schwach bin dabei. Da soll ich nicht an Gottes Barmherzigkeit zweifeln oder an mir selber dann verzweifeln. Das Große steht bei uns immer in kleinen Dingen auf dem Spiel. Kohelet sagt ja, alles ist sehr flüchtig in diesem irdischen Leben. Es geht auch schnell vorbei. Und doch hat Gott in jeden flüchtigen Augenblick die Ewigkeit hineingelegt. Und da sieht man, es steht doch Großes auf dem Spiel. Ich entscheide, in meinen vielen kleinen Entscheidungen entscheide ich über mein ewiges Heil. Und deshalb sind auch die kleinen Dinge wichtig. Ein griechisches Sprichwort sagt hik rhodos, hik salta. Das heißt, da ist Rhodos, da musst du jetzt springen und dich als Sportler erweisen, nicht indem du sagst, ich springe dann später oder in ganz anderen Umständen. Und dann schweift man in die Ferne und träumt von einer Heiligkeit, die einem gar nicht möglich ist. Also man wäre gern vielleicht eine Mutter Teresa oder sonst irgendwas, aber man geht da in die Ferne, statt dass ich in meiner Ehe bleibe mit meinen 5 Kindern und mit meinem schwierigen Nachbarn und sage, da ist jetzt das Kampffeld, da musst du jetzt dein Christentum leben und nicht davon träumen, wenn du im Kloster wärst oder ein beschauliches Gebetsleben pflegen könntest, wärst du vielleicht heiliger als in diesen vielen Zerstreuungen des Alltags mit Kindern, Mann und Betrieb. Und das ist auch eine Gefahr, da irgendwie vom Konkreten wegzugehen. Wir müssen Die Wirklichkeit bringt uns auf den Boden. In unserem Mindset können wir immer uns ein bisschen in verstiegene Welten verlieren, sondern wir müssen dann wieder konkret werden und zur Alltagswirklichkeit zurückkehren und zu diesen kleinen Dingen des Alltags und dann uns sagen, da muss ich mich jetzt bewähren. Das ist jetzt der Ort, wo ich meine Heiligkeit leben muss, meine Evangeliumstreue. Und hier wird die Treue von uns erwartet. Und deshalb sagt ja das Sprichwort, der Teufel steckt manchmal im Detail. Ja, es kann eben dann ein Detail wichtig sein, dass ich eben auch dieses Detail auf Gott ausrichte oder den Feind demaskiere, der sich im Detail versteckt. Und wir sollen da also nicht sein wie Menschen, die das Haus verschenken an Gott, aber doch den Schlüssel in der eigenen Hand behalten wollen. Wenn wir das Haus Gott geben, müssen wir auch den Schlüssel ihm geben, das heißt unseren eigenen Willen auch immer wieder verlassen. Und dann können wir auf die Stimme Gottes hören. Das sind dann mehr eben so innere Anregungen, Impulse und auch die gute Wirkung, sagt Benedikt, dass das Herz weit wird. Es weitet sich durch die Liebe. Und das Gewissen hat eine innere Ruhe und Sicherheit, die sich einstellt. Und dieses gute, ruhige Gewissen ist auch ein guter Indikator, dass wir auf dem Weg der Vollkommenheit bleiben, dass wir doch ein reines Gewissen haben oder uns wenigstens bemühen, ein reines Gewissen zu bewahren in allen Dingen und dass die innere Freiheit und der innere Frieden wachsen und langsam auch unerschütterlicher werden. Der heilige Thomas von Aquin sagt, es gibt eine unsichtbare Aussendung des Geistes jedes Mal, wenn sich ein Fortschritt in der Tugend oder ein Zunehmen der Gnade verwirklicht. Wenn jemand zu einer neuen Beschäftigung schreitet, oder in einen neuen Stand der Gnade übergeht, zum Beispiel wenn er die Gnade erhält, Wunder zu wirken oder die Gabe der Prophezie, wenn er vom Eifer der Liebe getrieben sich dem Martyrium aussetzt oder auf seinen Besitz verzichtet oder wenn er irgendetwas anderes unternimmt, das beschwerlich ist und ihn stark beansprucht, da können wir davon ausgehen, dass Gott ihm da die Gnade des Heiligen Geistes eingießt und dass eben diese Gnade ihm hilft, dann diese Situation zu bestehen, dass er eben wirklich vom Geist Gottes getragen und geführt ist. Und Tauler sagt in einer Predigt, diese Sendung des Heiligen Geistes, die den heiligen Jüngern am Pfingsttage zuteil wurde, vollzieht sich in geistlicher Weise alle Tage an denen, die sich gründlich darauf vorbereiten, also die Gott suchen, nach Gott streben. So kommt der Heilige Geist mit neuen, besonderen Gnaden und Gaben, solange der Mensch lebt. Das hört nie auf. Gott begleitet uns immer wieder mit seiner Gnade. Solange der Mensch lebt und sich innerlich Gott zuwendet und dadurch innerlich auch für den Empfang des Heiligen Geistes bereit ist, und so oft der Mensch sich nach innen kehrt und sich hier Gott zuwendet, ebenso oft geschieht da eine Erneuerung und eine neue Einhauchung des Heiligen Geistes in jeglichem Augenblick. Der Mensch empfängt dann neue Gaben und Gnaden, so oft er sich dorthin kehrt und all sein Tun und seine Wege überblickt. Also das Gebet ist wirklich ein Einfließen des Heiligen Geistes. Das Gebet öffnet den Himmel über mir und richtet diese Jakobsleiter auf der ich Stufe für Stufe emporklettere und auch Engel, gute Engel herabsteigen und mich in diesem Aufstieg fördern und beschützen. Und so empfängt da der Mensch Gaben und Gnaden auf jeder Sprosse, so oft er betet und nach unten seine Wege überblickt. Er bekommt auf dieser Leiter auch einen Überblick über den Alltag, über seine Beziehungen und über seine Verhaltensweisen. Und da muss er sich fragen, ob nichts darin sei, das nicht Gott gehört. Das ist, wenn wir müssen schauen, dass alles Gott gehört und dass alle Wege zu ihm führen. Und das ist eben ein Skrutinium, eine Gewissenserforschung, die ja auch im Gebet geschieht, dass ich noch einmal bewerte, wie war meine Verhaltensweise, wie waren meine Gespräche, wie habe ich jetzt da reagiert, was soll ich entscheiden? Und das ist ein Hören. Und dann sagt Tauler, alles, was du zu tun hast, ist, den Heiligen Geist in dir sein Werk vollbringen zu lassen und ihm kein Hindernis zu bereiten, dann wird er dich ganz erfüllen. Ja, wo diese Hindernisse sind, die wir ihm bereiten, das muss eigentlich auch wieder Gott uns zeigen. Und da müssen wir einfach nur ehrlich sein mit uns selber. Wir sind ja Anbeter und Anbeterinnen im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir in uns selber wahrhaftig sind, uns nichts vormachen, uns vielleicht auch illusionslos im Spiegel erkennen, ohne zu beschönigen. Aber dass wir auch ehrlich sind im Umgang mit den anderen, Fehler nicht abstreiten, Dinge nicht zurechtbiegen, unwahrhaftig reden, sondern, und auch wichtig ist, auch wenn Menschen uns die Fehler vorhalten und manchmal einem vielleicht auch etwas forsch ins Gesicht sagen können, dass wir das dann nicht abstreiten, sondern auch das annehmen, dass wir vor dass die anderen Menschen unsere Schwächen sehen. Und wir können da uns nicht etwas anzüchten. Das ist ja so in der Berufswelt, im Management. Ich habe neulich mit einem Manager gesprochen in Salzburg. Und das war ganz ungewöhnlich, dass er einmal in einem Vortrag, in einer Weiterbildung ganz offen zu seinen Schwächen gestanden hat. Also das ist in diesem Umfeld nicht der Brauch. Jeder muss Sicherheit ausstrahlen. Keiner darf sich eine Blöße erlauben, eine Schwäche zeigen. Jeder muss immer so tun, als ob er alles immer im Griff hätte, über allem steht und alles managt und den Überblick hat. Und das ist irgendwie nicht wahrhaftig, weil wir Menschen sind nicht so. Es gibt nicht diese Top-Manager. die keine Schwächen haben, denen alles gelingt. Wir sind auch aufeinander angewiesen, auf die gegenseitige Hilfe und so weiter. Und wir sollen uns auch einmal eine Blöße und eine Schwäche eingestehen, so dass auch die anderen Menschen es sehen können, weil es eben der Wahrheit entspricht, weil wir eben genau so sind. Wir sind eben nicht immer das, was wir scheinen. Auf jeden Fall, für mich ist das sehr stark der Fall. Natürlich gibt es viele Menschen, die schon sehen, dass ich meine Schlagseite habe und meine Begrenztheit und meine Fehler. Aber wir Priester scheinen doch immer vielen Menschen als tugendhafte, gute Menschen, die Gott kennen, schön predigen, viele trösten. Aber es ist da eben manchmal auch ein bisschen mehr Schein als Sein hinter den priesterlichen Gewändern, die uns in der Liturgie ganz verändern, steckt doch ehrlicherweise immer auch ein schwacher, sündiger Mensch. Und der auch mit seinen Schwächen kämpft. Und da sollen wir nicht mehr scheinen wollen, als wir sind. Und wahre Demut heißt dann eben auch in solchen Momenten auch einmal als Chef, als Mutter, als Vater, auch den Kindern gegenüber so erscheinen, wie wir sind, eben auch schwach, dass wir einmal zornig werden, die Geduld verlieren, ein Kind kränken durch eine übertriebene Reaktion des Unwillens und so weiter. Und die Kinder verzeihen einem das ja auch. Die sind sehr großzügig. Die lieben die Eltern doch immer wieder, auch wenn sie offensichtliche Charakterfehler haben. Wenn man in der Liebe bleibt, kann man eigentlich nicht so viele Fehler machen. Weil die Liebe, die macht doch alles gut. Auch das, was uns eben aus Schwäche passiert. Wenn doch die Liebe in uns ist, dann kann der Schaden nicht so groß sein. Aber wir haben immer Grund zu rufen, und damit möchte ich an ein Ende kommen mit dieser Betrachtung. Komm, Heiliger Geist, und erfülle und führe mich und schenke mir deine Salbung, die mich von innen lehrt, was ich zu tun und zu lassen habe, wie Johannes schreibt im ersten Brief 2,27. Für euch aber gilt, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr braucht euch von niemand belehren zu lassen. Alles, was seine Salbung euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Bleibt in ihm, wie es euch seine Salbung gelehrt hat.
Herzlichen Dank, lieber Weihbischof Marian Eleganti, für diese geisterfüllten Gedanken zum Thema Metanoia mit dem Heiligen Geist. Dürfen wir dich um den Segen Gottes bitten, damit wir mit dem Segen Gottes und dem Heiligen Geist immer wieder umkehren können und so in der Heiligkeit wachsen dürfen.
Ja, gerne.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Es segne und beschütze euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Schön, lieber Weihbischof Marian Eleganti, dass du uns im Rahmen der heutigen Sendung mit dem Titel Metanoia mit dem Heiligen Geist solch tiefe, schöne und anregende Gedanken geschenkt hast. Ein großes Deo Gratias und Radio Gloria wünscht dir Gottes besonderen Segen mit Schutz, viel Freude und Frieden im Herzen, mit viel Erfüllung vom Heiligen Geist und gute Gesundheit. Deo gracias, lieber Weihbischof Marian Eleganti.
Danke sehr, auf Wiederhören.
So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und möge unser Herz für die Gnadenfülle des Heiligen Geistes empfänglich sein, damit wir immer wieder umkehren können und in den göttlichen Tugenden wachsen, damit wir näher zur Heiligkeit gelangen. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.